Sehr geehrte Frau Präsidentin, lieber Detlef Gömke, liebe Ulrike, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlichen Dank in der Tat. Ich bin öfters in Frankfurt, aber auch öfters an der Universität hier. Insofern freue ich mich wirklich sehr und habe sehr gerne zugesagt, heute Morgen hier zu Ihnen sprechen zu dürfen. Das Thema, das ich Ihnen mitgebracht habe, ich versuche so die Spannungsfeld aufzuzeigen zwischen einer Art fast schon von Resümee zu ziehen nach über 20 Jahren Forschung. Ich mache seit Mitte der 1990er Jahre Forschung und Entwicklung im Bereich, wie es damals und hier ja auch bis heute noch heißt, im Bereich E-Learning. Ich kann irgendwie die Finger nicht davon lassen. Mancher sagt auch, ich kann auch nichts anderes für das. Ist vielleicht auch ganz genau so. Ich will sozusagen mit Ihnen so einen Blick wagen von den Elementen der Digitalisierung, die uns seitdem treiben, vor allem aber natürlich einen Fokus legen auf das, was uns derzeit treibt, aus Sicht des Deutschen Forschungszentrums insbesondere und aus Sicht der internationalen Perspektive auf das Feld, wie wir es international nennen und was Sie auch kennen unter dem Begriff Educational Technologies. Möchte gleichzeitig im zweiten Teil des Vortrages auf die Perspektiven der künstlichen Intelligenz eingehen, die wir als Deutsches Forschungszentrum in diesem Bereich eben ganz dezidiert mit einbringen, was ein Profilelement ist. Lieber Detlef, ich kann dir ein Kompliment aussprechen. Meistens verhaspeln sich die Menschen, die mich ankündigen, bei dem Zhaotong-Begriff aus Shanghai. Das ist wirklich nicht ganz so trivial, den muss man häufiger ausgesprochen haben. Ich selbst mache es auch ständig falsch, weil irgendwie das Zhao muss irgendwie am Ende, wird mir von den Chinesen immer gesagt, am Ende soll das von der Tonlage nach unten gehen. Ich versuche das seit 8 Jahren, ich kriege es nicht hin, die Tonlage absenken zu lassen. Aber vielleicht komme ich nochmal und dann machen wir es nochmal gemeinsam in der Sache. So, das Thema, zu dem ich sprechen werde, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist ja kein neues. Zunächst mal Respekt dafür, dass Sie hier in der Tat, Frau Vizepräsidentin hat es gesagt, die 12. E-Learning-Tage verbringen und gemeinsam auch hier die thematischen Weiterentwicklungen, insbesondere auch innerhalb Ihrer Universität, diskutieren. Ich selbst hatte im Rückblick, kann ich sagen, die Freude im Prozess, was manchmal auch der Schmerz, die Aufgabe gehabt, über 8 Jahre hinweg für die Südwestregion, insbesondere für die saarländische Landesregierung, wie es damals noch so schön hieß, die virtuelle Saar-Universität aufzubauen. Das ging schon 1998 los und lief bis 2006, 2007 und dann ist das mit viel Getöse und man hat Millionen von Euros dort investiert. Dann hat man das wiederum, indem man viel mit Getöse investiert hat, dann stillschweigend irgendwann sterben lassen, weil irgendwie so recht die fachlichen Themen gefehlt haben, eher so die Frage gefehlt hat, wie schaffen wir es dort strukturell Nachhaltigkeit hineinzubringen. Dass das Thema unstrittig wichtig ist, zeigen Sie durch Ihre Präsenz, zeigt Ihre Universität dadurch, dass Sie sich immer noch damit auseinandersetzen. Es gibt aber Regionen, Kollege Grömke, Kollegin Lucke weiß das, es gab damals 16 Landesinitiativen, die in dieser Zeit sehr aktiv gewesen sind. Wir haben heute noch nicht mal mehr eine Handvoll, die übrig geblieben sind und die dieses Thema nach wie vor nach vorne treiben. Insofern mein Respekt auch dieser Universität und den engagierten Personen hier vor Ort, dieses Thema weiterzutreiben, ist essentiell wichtig. Wir brauchen es. Eine Zeit von Digitalisierung ohne Digitales im Bereich von Studium, Lehre und Weiterbildung ist eigentlich unvorstellbar, wäre mehr als anachronistisch. Aber umso schöner, dass mancher Politiker das heute wieder neu entdeckt für sich und wunders meint, was er gerade erfunden hat. Sei es drum, zum Thema Erfinden, da komme ich gerade zu dem ersten Punkt, auf den ich mal eingehen will. In der Tat, die Bundesregierung erfindet das Thema auch gerade wieder neu. In besonderer Art und Weise, Detlef Grömke hat es eben gesagt, ich bin seit 2012 im Rahmen, vormals hieß es IT-Gipfel der Bundesregierung, heute heißt es Digitalgipfel der Bundesregierung, verantwortlich für das Thema intelligente Bildungsnetze in Deutschland. Das ist domänenunspezifisch, also Schule, Hochschule, Corporate-Sektor, informelles Lernen etc. Und wir hatten es in diesem Jahr, man glaubt es nicht, in der Tat geschafft, das Bundeswirtschaftsministerium im Jahr 2017, das Bundeswirtschaftsministerium davon zu überzeugen, sich doch mal mit dem Thema berufliche Qualifizierung und Digitales auseinanderzusetzen. Sie sehen hier ein Foto von der, jetzt muss man ja sagen, geschäftsführenden Bundeswirtschaftsministerin Zypris, die in der Tat bei diesem Kongress anwesend gewesen ist in Berlin und auch persönlich sich dort eingebracht hat. Und es gab eine sehr bemerkenswerte Aussage von ihr, bitte haben Sie im Hinterkopf, wir schreiben das Jahr 2017. Die Ministerin sagte auf dem Panel zur Eröffnung der Konferenz, zu ihren Referenten, das war hochinteressant gewesen, also saßen 5 Fachreferenten von ihr im Plenum und sie rief dann ihren Referenten zu, bitte nehmen Sie doch mit, dieses Thema ist mir wichtig und man möge sich doch im BMWI doch endlich mal drum kümmern. War ein guter Einstieg, können Sie sich vorstellen, für die Fachkonferenz. Es gab Raunen durch den Raum hindurch. Nichtsdestotrotz, es ist in der Tat in der Bundespolitik wieder angekommen. Ein Effekt erleben Sie oder werden Sie hoffentlich demnächst erleben, das ist der Digitalpakt Bildung für die Schulen. Wir diskutieren auch die Frage des Digitalpakts Bildung für die Hochschulen, was wir nicht verstanden haben, warum das nicht von Anfang an mitdiskutiert worden ist. Genauso wie es auch einen Digitalpakt für den Bereich der beruflichen Qualifizierung geben soll. Im Übrigen, was immer vergessen wird bei diesem ganzen Bereich, ist der umso wichtiger werdende Bereich der informellen Qualifizierung. Denn natürlich genauso alle Volkshochschulen, die Gewerkschaften, die Sportvereine etc., die genauso zur Bildung beitragen wie die formalen Bildungsinstitutionen. Nichtsdestotrotz, Frau Zypris, vielleicht dann auch der nächste Wirtschaftsminister, wird sich dem Thema hoffentlich annehmen. Ich meine, es ist auch nicht wirklich verständlich, warum die berufliche Qualifizierung nicht im Bundeswirtschaftsministerium ist, sondern im Bundesforschungsministerium. Könnte man auch über andere strukturelle Zuordnungen denn nachdenken. Interessant für Sie ist auch, dass in diesem Jahr beim Digitalgipfel des Bundes, der im Juni in Ludwigshafen stattgefunden hat, dass es ein Live-Voting der 300 Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft gegeben hat, hinsichtlich der Frage, was denn als wichtigstes Thema für eine mögliche digitale Agenda 2 einer zukünftigen Bundesregierung und für die nächsten Jahre für Deutschland angesehen wird, im Bereich des Digitalen. Nun ist der Digitalgipfel klassischerweise eine Einrichtung, wo wir uns um Breitband, um Datensicherheit oder Datensouveränität, wie es jetzt in der Zwischenzeit heißt, etc., kümmern, weniger um Fragen von Bildung und Qualifizierung, auch, aber weniger. Und interessant ist, dass in diesem Jahr das Plenum eine sehr eindeutige Aussage getroffen hat. Das eine ist, das erleben wir jeden Tag alle schmerzlich, der Ausbau der Infrastruktur in Deutschland ist notwendig und erforderlich. Und das zweite ist aber das absolut priorisierte Thema im Kontext des Digitalen, ist die Bildung. Das war für uns alle, ganz offen gesagt, ich war fast zu Tränen gerührt, als ich da im Plenum saß, das war für uns alle wirklich mehr als überraschend, dass da im Prinzip hochrangige Politiker, IT-Verantwortliche sitzen und dann feststellen, dass wir uns doch mal Gedanken über Bildung in Zeiten des Digitalen machen sollen. Wir sind gespannt, wenn es denn zu einer Etablierung einer neuen Regierung kommt, wie denn damit umgegangen wird. Und in der Tat für die Hochschulen, das wissen Sie alle, die Sie hier sitzen, ist das auch in diesem Jahr wieder ein immens intensives Thema. Rethinking Teaching and Learning wird weltweit permanent überall auf den großen internationalen Konferenzen intensiv diskutiert. Und ein spannendes Thema, was derzeit auch gerade so neu hochpoppt, ist im Kontext der gesamten Entwicklung rund um Internet der Dinge etc. alles, was mit Smart zu tun hat, also die Universitäten, wenn ihr Smart Universities, Sie kennen alle möglicherweise den Begriff, das Schlagwort Bildung 4.0, das auf uns alle zurollt. Diese Themen holen uns alle ein und deren Relevanz für die Universitäten, wenn Sie weltweit schauen, steht derzeit sehr intensiv im Fokus. Was ist für uns als Deutsches Forschungszentrum und für mein Lab und meine Forschungsgruppe, die dort unterwegs ist, nun in den letzten Jahren eigentlich treibend gewesen im Bereich der Bildung? Und was ist das, was wir im Hintergrund aus der Technologieperspektive sehen, wo die wesentlichen Stimuli denn herkommen? Wohlgemerkt aus unserer Perspektive. Würden Sie einen Pädagogen fragen, wird er Ihnen ganz andere Stimuli sagen, als das, was wir selbstverständlich dort verstehen. Ein wesentlicher Treiber, den wir seit in der Zwischenzeit schon fast 6 Jahre immer wieder angeführt haben, ist die gesamte Netzentwicklung. Das ist heute, im Jahr 2017, ist das, nicken alle und sagen, ja klar, natürlich ist die Internetentwicklung ein Treiber in der gesamten Sache, auch für Bildung und auch für Qualifizierung. Die Folie, die Sie hier sehen, ist das Ergebnis einer Forschungsstudie, die das Deutsche Forschungszentrum im Auftrag der Europäischen Kommission gemacht hat, wo wir uns um die Frage des sogenannten Future Internet 2020 gekümmert haben und die Frage, wie das Internet der Zukunft denn eigentlich aussieht. Sie sehen unten rechts, dass diese Folie aus dem Jahr 2012 stammt. Das heißt, es war eine Vorhersage im Jahr 2012 gewesen, die wir einschätzen auf der Grundlage von weltweiten Analysen, die durchgeführt worden sind, wie sich das Internet denn entwickelt. Und wir hatten damals im Wesentlichen 2 Vorhersagen getroffen, die aus unserer Perspektive prägend sein werden. Das eine ist, dass die Anzahl vernetzter Computer über das Internet dramatisch zunehmen wird. Und das zweite ist, dass die Qualität der Datenverarbeitung über die dort eben zur Verfügung gestellten und generierten Daten und vernetzten Technologien, dass die Qualität der Datenverarbeitung sich erheblich verändern wird. Wenn Sie diese blaue Linie sehen, dann zeigt Ihnen die blaue Linie das, was wir damals gesagt haben, dass die Computertechnologie sich zunehmend vernetzen wird. Es wird mehr vernetzte Technologie geben. Diese vernetzte Technologie wird aber dazu führen, dass wir im Rahmen sogenannter Embedded Computers, eingebetteter Computersysteme, nicht, dass Sie alle mehr Computer haben, sondern dass die Computer in die Dinge hineingehen. Das ist aus der Perspektive der Informatik jetzt nicht so wahnsinnig revolutionär 2012 gewesen. Heute reden wir alle wie selbstverständlich über Internet der Dinge. Und heute kennt jeder die wunderschönen Marketingvideos, dass der Kühlschrank mit dem Einkaufswagen redet. Und wenn Sie dann noch mit Ihrem Auto reden, dann geht das auch alles wie von selbst. Als wir 2012 diese Prognose gemacht haben, dass die Anzahl eingebetteter Computer, und das ist diese blaue Linie, denn dramatisch zunehmen wird, als wir das gemacht haben, und hoffentlich auch jetzt gleich das Bild wieder für Sie umspringt, sodass Sie das sehen, gab es erstmal durchaus Kopfschütteln und auch Nicht-Glauben sozusagen, dass es in diese Richtung denn gehen wird. Wenn wir auf die Entwicklung, auf die Zahlen schauen, können wir heute feststellen, dass rückblickend im Jahr 2012 wir die Situation hatten, dass wir weltweit zum ersten Mal so viele Computer vernetzt hatten über das Internet, wie wir Menschen auf diesem Planeten waren. 2015 waren es schon doppelt so viele Computer. Wir prognostizieren derzeit für das Jahr 2030, also sozusagen das obere Ende, was jetzt hier über die Zeitachse schon rausläuft, der blauen Linie, wir prognostizieren für das Jahr 2030 in konservativen Schätzungen etwa 50 Milliarden weltweit vernetzter Computer, in progressiven Schätzungen etwa 500 Milliarden. Die Anzahl damit zur Verfügung stehender Daten, kann man sich relativ schnell vorstellen, ist immens. Das heißt, wir werden in einer und sind schon längst auf dem Weg in eine extrem vernetzte Welt, wo, ich will es nochmal sagen, der USP nicht die Vernetzung von Computern ist, sondern dass Computer in Dingen drin sind und dass wir plötzlich Dinge nutzen können, um Daten aus Dingen heraus, aus Maschinen, aus sonstigen Anlagen, dass wir diese möglicherweise nutzen können, um dort entsprechend neue Szenarien auch vielleicht für Bildung zu aggregieren. Diese Idee hatten wir relativ früh, nämlich im Jahr 2011 schon, als wir die Daten und die Ergebnisse kannten der Studie. Wir hatten sehr früh die Frage uns gestellt, auf die ich nachher nochmal zu sprechen kommen werde, können wir nicht aus dieser vernetzten Welt Daten nutzen, aus Dingen heraus, die Lernen beeinflussen. Das Zweite, was sich qualitativ aus unserer Perspektive denn damals prognostiziert verändern wird, und auch das ist in der Zwischenzeit keine wirkliche Überraschung mehr, ist, dass die Daten im Rahmen sogenannter autonomer Systeme denn verarbeitet werden. Bedeutet einfach, um es sehr vereinfacht zu sagen, Sie haben kleine Computersysteme, die eingebettet sind in Dinge, die über Sensoren verfügen. Über diese Sensoren ziehen diese sich automatisiert, selbstständig, ohne dass Menschen ein Zutun haben, ziehen sich Daten aus der Umwelt, verarbeiten die in irgendwelchen Logiken und geben diese Daten wieder in die Umwelt ab. Wie sowas aussieht, sehen Sie hier auf diesem Video. Jeder dieser kleinen Chips ist ein kleines autonomes System, zieht die Daten aus der Umwelt, schaut, was macht der Chip links, was macht der Chip rechts, berechnet diese in einfacher Art und Weise und gibt das wieder halt eben an die Umwelt ab. Das heißt, Vernetzung, mehr Daten und die Daten, die aggregiert werden, werden über autonome Systeme in irgendeiner Art und Weise verrechnet und wiederum der Umwelt zur Verfügung gestellt. Das war für uns die Grundlage 2012, 2013, als wir neue große Forschungslinien im Bereich E-Learning starteten, mit der Frage, was heißt das für uns? Was heißt das für E-Learning? Weil das, was wir kennen, ist klassisch, Autoren machen mit einem riesen Aufwand irgendwelchen Content, stellen den zur Verfügung, der ist 3 Monate später schon wieder veraltet, es ist extrem schwierig, das auf die Endgeräte draufzubringen und. Und eigentlich sind wir schon längst in einer hochvernetzten Welt, wo wir viel mehr Daten verfügen und die Frage ist, was können wir mit diesen Daten für Lernen denn eigentlich tun? Das war sozusagen für uns, ich will es nochmal auf den Punkt bringen, der Treiber. Und dieser Treiber fällt ja auf eine Situation, die aus unserer Perspektive das lerntechnologische Feld oder das E-Learning-Feld in 4 unterschiedliche Segmente differenziert. Was Sie hier sehen, sind aus unserer Perspektive die Phasen, aus einer Technologieperspektive heraus, die Phasen, mit der sich Bildung und Qualifizierung in den zurückliegenden 20 Jahren mit Technologie und technologischen Möglichkeiten beschäftigt hat. Wenn wir oben links beginnen, hatten wir so Mitte 90er bis 2000, 2002 eine intensive Phase, wo es um die Unterstützung von Managementprozessen in der Bildung ging. Das kennen Sie alle bis heute, klassische Learning-Management-Systeme, die dort entstanden sind, wo Sie Kurse organisieren und managen und Teilnehmer zuweisen. Und hast du nicht gesehen, was haben wir damals für einen Aufriss gemacht, um diese Dinge abzubilden? Ob das jetzt virtuelle Universitäten oder semi-virtuelle oder integriert oder angereichert oder wie es immer hieß, denn gewesen ist. Aber das war damals der Punkt. Ich werde nicht müde, immer wieder zu sagen, das war damals und bis heute ist das kein Lernen. Das ist das Anreichern von Managementprozessen, die in Studium, in Weiterbildung etc. notwendig sind, was aber mit Bildung erstmal nur sekundär etwas zu tun hat. Es folgte dann, oben rechts sehen Sie das, eine Phase, wo wir uns intensiv Gedanken gemacht haben, wie wir über Technologien Gruppen lernen, unterstützen können, und das Arbeiten in Gruppen über Technologien, da sind solche Dinge wie Private Social Networks entstanden, wir haben uns Gedanken über Gaming gemacht etc. Und es kam dann unten links die Phase, wo es um mobiles Lernen ging und die mobilen Endgeräte. Denn plötzlich mit ihrem USP, dieser USP ist nicht das kleine Display und es ist auch nicht die Portabilität, weil das war bei den Laptops schon so gewesen, sondern der USP der mobilen Endgeräte sind die Sensoren, die dort enthalten sind, und plötzlich die Chance, über die Sensoren, die in diesen Endgeräten drin sind, denn neue Daten zu aggregieren, die von der pädagogischen Seite solche Elemente wie etwas situiertes Lernen unterstützen können. All diese Phasen haben wir aus unserer Perspektive zumindest forschungsmäßig eigentlich ziemlich durch, also was die Technologien wohlgemerkt angeht, dass wir immer noch viel Forschung machen, wie das wirkt und welche pädagogischen Rahmenbedingungen hilfreich sind und welche Beispiele wie gut wirken, das ist ein anderer Punkt, aber aus der Technologie passiert da nicht mehr allzu viel, das ist nicht mehr wirklich neu. Und so gesehen sind wir heute unten rechts in einem Feld Smart Education, AI-based, also KI-basierte Bildung auf dieser Basis einer Vernetzung, wo wir uns heute eben genau intensiv Gedanken machen, wie sieht das Ganze denn aus und wie können wir diese Daten in erheblicher Art und Weise denn auch nutzen, nutzwertig für Bildung und Qualifizierung. Das Interessante ist, wenn Sie jetzt auf diese Struktur draufschauen und Sie stellen sich die Frage, wo steht in Deutschland eigentlich, wenn Sie nur mal die formalen Bildungsinstitutionen anschauen, bezogen auf diese vier Segmente, Mitte 90 beginnen bis etwa 2016, 2017, jetzt durchlaufend, dann gucken wir mal auf die Schulen drauf und Sie, glaube ich, kennen alle, da ist jetzt ist ein Home Run ist hier für mich sozusagen, wenn ich über die Bildungssituation, was Digitales angeht, in den Schulen spreche. Dort wissen wir seit vieler Zeit, dass die infrastrukturelle Ausstattung bescheiden ist. Wir wissen auch seit einer geraumen Zeit, dass die infrastrukturelle Situation an den Schulen bedenklich ist. Es ist ja deswegen auch vernünftig, dass der Digitalpakt Bildung denn endlich mal die breitbandige Anbindung der Schulen in der Fläche auch wirklich in den Blick nimmt. Wenn Sie sich aber anschauen, wie die Breitbandausbildung insgesamt halt aussieht, ich würde ja gern für Hessen was anderes sagen, als dass es jetzt hier rot ist. Ich glaube, die Farben sprechen für sich. Aber es ist in der Tat so, wir haben dort erheblichen Nachholbedarf in Deutschland. Das sind Studien aus dem Jahr 2015, die, ob das von der Telekom-Stiftung ist, ob das von anderen Erhebungen ist, die Zahlen sind sehr eindeutig und sprechen eine sehr klare Sprache. Wohlgemerkt, wir sprechen nicht über das Jahr 1995, wir sprechen über das Jahr 2017. Die Frage, wie wir dort breitbandige Anbindungen hinbekommen, heißt aber auch, wenn wir auf die vier Phasen schauen, was können wir denn dort tun? Dann wird das schnell ziemlich schwierig und ziemlich dünn, weil wir die Voraussetzungen überhaupt nicht haben. Wir haben für die Bundesregierung in den zurückliegenden Jahren uns auch intensiv mit der Situation der Hochschulen in Deutschland beschäftigt. Und Kollege Grömke hat es eben gesagt, wir verfolgen dort einen Ansatz in der Analyse, der gar nicht die einzelne Hochschule anschaut. Also uns interessiert jetzt gar nicht so sonderlich dolle, was macht Frankfurt? Sondern wir schauen drauf und sagen, eigentlich ist ja die Logik, und deswegen heißt auch die Expertengruppe so, dass wir Bildungsnetze haben. Sie haben hier einen Netzwerktag, und so wie Sie sich hier innerhalb der Hochschule vernetzen, ist aus Sicht der Bundespolitik ist eigentlich zwingend, dass die Hochschulen sich miteinander vernetzen. Das ist jeder, der länger dabei ist, weiß das, das ist überhaupt keine neue Idee. Das haben wir schon vor 10 Jahren diskutiert, wir haben vor 15 Jahren diskutiert. Wir haben umfängliche Erhebungen gemacht, woran das alles scheitert. Von Landesgrenzen angefangen, an Deputatsregelungen, an Verrechnungsmodellen zwischen Bundesländern etc. pp. Fakt ist, dass wenn wir auf diese Situationsanalyse schauen, dann kommen wir einfach nüchtern zu dem Ergebnis, und das sind die Studienergebnisse jetzt aus der letzten Analyse aus dem Jahr 2017, also von diesem Jahr, dass wir, wenn wir uns den hochschulischen Kontext anschauen, dass wir bestenfalls in Deutschland, was die Vernetzung von Hochschulen angeht, Mittelfeld sind. Bestenfalls. Und im internationalen Kontext wirklich deutlich abgehängt sind im Vergleich zu den USA, im Vergleich zu anderen Ländern, von China, ganz offen gesagt, will ich gar nicht reden an der Stelle. Was dort gemacht wird, hat eine völlig andere Dynamik und eine andere Quantität und einen anderen Durchsetzungsbereich. Also dort hängen wir ziemlich hinten dran. Was wir uns ebenfalls angeschaut haben, ist der Bereich der beruflichen Qualifizierung. Und was machen wir dort und wo stehen wir in Deutschland hier? Und auch dort kommen wir zu einem interessanten Ergebnis. Sie kennen, glaube ich, alle diesen technologischen Lebenszyklus, das Modell des technologischen Lebenszyklus. Ich glaube, das kann ich mir sparen, das hier zu erklären. Wenn Sie in den Corporate-Sektor hineinschauen, was machen die Unternehmen, KMUs, aber auch die großen, die Konzerne, die OEMs mit Bildungstechnologien, stellen wir fest, dass im Wesentlichen in der Breite, und das ist das, was rechts auf der Produktivitätsebene angekommen ist, in der Breite sind E-Learnings, gemeinsam damit Web-Based Trainings, im Einsatz. Wir hatten gerade vorhin über einen Automotive-Hersteller geredet, wo es jetzt gerade darum geht, die WBTs nochmal zu aktualisieren. Ja, genau, das ist eigentlich ein Ansatz von Mitte der 90er, den wir jetzt 2017 nochmal in die Hand nehmen. Was auch verbreitet ist, ist Learning Management, also Learning Management Systeme. Was auch verbreitet ist, sind Blended Learning Situationen. Was verbreitet ist, sind bei einzelnen zumindest Social Intranet Lösungen, also die Frage, wie sie etwa Private Social Networks nutzen können, um soziale Interaktion in Gruppen zu unterstützen. Alle modernen und eher zeitgemäßen Technologien, augmentierte Realität, Game-Based, Nutzung von, da sind wir noch gar nicht, Sensorbasierung, Zeiten von Vernetzung für Bildung, weit gefehlt. Im Corporate-Sektor ist das weit entfernt von der Praxis, von dem, was dort faktisch genutzt wird. Im Übrigen, die ganze Blase um die MOOCs, deutlich reduziert in der Zwischenzeit und es gibt deutliche Ernüchterung, was diese Ergebnisse angeht. Da verweise ich nur auf die Ergebnisse auch des Kollegen Schulmeister, der sich da sehr intensiv auf die didaktischen Wirkung dieser Elemente denn auseinandergesetzt hat. Viel ernüchternder für uns ist aber nicht nur die Frage, welche Technologien die nutzen, die, sondern was machen die denn eigentlich im Corporate-Sektor mit diesen Technologien? Selbst wenn die haben, Sie sehen auf der X-Achse den Grad der sozialen Interaktion abgetragen zwischen Lehrenden und Lernenden, und auf der Y-Achse abgetragen den Innovationsgrad des vermittelten Wissens, das heißt also ganz unten, da wird einfach Wissen distribuiert und zur Verfügung gestellt und ganz oben, da wird neues Wissen entwickelt. Und selbst die Technologien, die breit im Einsatz im Unternehmenssektor sind, nutzen im Wesentlichen Lerntechnologien, um Bildungsmanagement zu machen. Das heißt, wenn man das zusammenfasst und wenn man da nüchtern und mit Abstand und ohne Emotionalität draufschaut, heißt das, wir sind eigentlich alle, Corporate-Sektor, Hochschulen vielleicht nicht so, aber vor allem auch die Schulen, in einem Stadium stehen geblieben, das schon 15 Jahre vorbei ist. Das ist aus einer Wissenschaftsperspektive, aus unserer Perspektive ist das die Situation, die wir auch, ich kann es nur nochmal sagen, mit der Bundesregierung, mit der Kultusministerkonferenz sehr intensiv diskutieren, sehr schwerfällig, sehr mühsam, kann man sich, glaube ich, vorstellen, in der Sache, um da die Impulse zu setzen. Vielleicht vor dem Hintergrund umso bedeutsamer, dass halt eben eine Bundeswirtschaftsministerin sagt, ich habe es jetzt verstanden und wir nehmen uns dieses Themas denn nun etwas intensiver in der Sache an. Was ist aus unserer Perspektive denn, ich will es nochmal sagen und Sie jetzt ein bisschen mit in unsere Forschungsprojekte reinholen, was ist aus unserer Perspektive denn neu und was versuchen wir forschungsmäßig seit einigen Jahren umzusetzen? Das Bild, was Sie hier sehen, zeigt Ihnen, wir machen derzeit sehr viel Forschung, weil es dort ein sehr großes Interesse und einen großen Bedarf gibt. Wir machen sehr viel Forschung im Bereich des Corporate-Sektors, also alles, was Unternehmensqualifizierung angeht. Und dort interessanterweise weniger im Klassenraum, weniger was wir dort in Trainings etc. machen, sondern im Unternehmenssektor kommt eine Frage immer stärker in den Fokus hinein, nämlich Punkt 1, was können wir unseren Menschen beibringen, die in den Fabriken, auf dem Shopfloor, wie das immer so schön heißt, denn tätig sind. Und Punkt 2, es geht nicht um kognitive Wissensinhalte, es geht um kognitives Wissen, das zu vermitteln ist, sondern es geht um Handlung. Es geht um ganz konkrete Tätigkeiten, wie beispielsweise an Maschinen etwas getan werden kann. Im Übrigen, das gilt nicht nur für die Produktion, beispielsweise für die Maschinenanlagenhersteller in Deutschland. Wir machen das in gleicher Art und Weise im Bereich der humanmedizinischen Ausbildung beim Lernen neuer Operationsmethoden. Da geht es auch nicht um die Kognitionen alleine, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, wenn wir da alle liegen, sind wir froh, wenn die ihr Handwerk verstehen, wenn die wissen, wie sie schneiden müssen. Und wir machen das auch beispielsweise im Spitzensport. Wenn Sie einen Dreifachsalto-Rückwärtsabgang vom Hochreck lernen wollen, dann hat das nur begrenzt was mit Kognitionen zu tun. Das hat sehr viel mit Körperlichkeit zu tun. Und die Frage, wie Sie auch dort Technologien nutzen können, um diese Lernprozesse zu steuern. Exemplarisch will ich Ihnen das hier an diesem Beispiel aufzeigen, was denn dort gemacht wird. Ich hatte vorhin gesagt, die Ausgangssituation ist, dass wir versuchen, aus den Dingen, und jetzt hier am Beispiel aus Maschinen, im Zuge der weltweiten Vernetzung Daten zu nutzen, um Lernsituationen zu aggregieren und Lernsituationen zu unterstützen. Das heißt, Ausgangspunkt für uns ist in der Tat auf der linken Seite die Maschine. Und dort lesen wir, und das ist die neue Situation, die wir mit dem Internet der Dinge, mit dieser blauen Linie, die wächst, zum ersten Mal in der Tat haben und die auch neu ist für die Lerntechnologien. Wir haben zum ersten Mal die Situation, aus Maschinen über Internetprotokolle Daten zu extrahieren, die wir nutzen können, um vielleicht Lernsituationen zu stimulieren. Maschinendaten, Betriebsdaten, Produktionsplanungsdaten etc., all das, was wir aus Maschinen auslesen können, bis hin zu Bedienungsanleitungen, die dort vorhanden sind und die man möglicherweise in eine Lernsituation integrieren kann. Und dies, das betone ich, in Echtzeit. Nicht vorbereitet, sondern wirklich bei Bedarf, in dem Augenblick, wo wir auf die Maschinen zugreifen können, dass die Aufgabe besteht, dass wir diese Daten so auch interpretieren können, dass sie in einer Lernsituation unmittelbar und direkt genutzt werden können. Das ist der eine Teil. Das zweite ist, dass wir schauen, wenn es um, ich hatte es eben gesagt, Handlungsorientierung geht, dann ist das an Maschinen beispielsweise sowas wie Maintenance, wie Repair, wie Operations etc. Also alles, was mit Instandhaltung, Wartung zu tun hat und die Frage, wie man so etwas an Maschinen denn eigentlich mit Lerntechnologien unterstützen kann. Und das dritte ist, dass wir auf die Person schauen, die vor der Maschine steht, weil solche Lernsituationen in Echtzeit an Maschinen und der Nutzung von Maschinendaten ist das eine, wenn ich das mit dem Ungelernten mache, ist was anderes, wenn ich das mit dem Ingenieur mache und ist das dritte, wenn ich das mit dem Facharbeiter mache. Also die Frage, wie wir diese Daten nutzen, aufbezogene Handlungsorientierung und dabei gleichzeitig in Rechnung stellen, welcher Mensch steht denn eigentlich vor uns und wie kann ich diesen Menschen denn so modellieren, hin seiner Kompetenzen, seines Vorwissens etc., dass die Lernsituation und die Lerntechnologie sich individuell adaptiert an das, was denn dort halt eben möglich ist. Auf der rechten Seite sehen Sie das, was wir entwickelt haben. Das war ein Modellprojekt der Bundesregierung. Da sind über 10 Millionen Euro Forschungsmittel eingeflossen in den letzten 6 Jahren. Wir nennen das sogenannte Assistenz- und Wissensdienste, wo all diese Daten in eine künstliche Intelligenz hineinfließen, dort autonom verarbeitet werden und am Ende des Tages auf beliebigen Endgeräten, auf einer Watch, auf einer Brille, auf einem Tablet, auf einem Smartphone, wo Sie es am Ende haben wollen, halt eben auch ausgegeben werden kann. Wie sieht sowas aus? Ich habe Ihnen da mal ein Beispiel mitgebracht, damit Sie einen Eindruck bekommen, wie das Ganze umgesetzt wird.
Mal den Lautsprecher an. Ziel des APSIS-Projektes ist, eine Architektur von Wissens- und Assistenzdiensten für die Industrie 4.0 zu entwickeln. Was bedeutet das? Naja, die Mitarbeiter, die Beschäftigten in diesen hochkomplexen Produktionsanlagen der Industrie 4.0 brauchen Assistenz bei der Problemlösung. Warum? Weil in der Industrie 4.0 ändern sich die Zustände der Maschinen, die können sich rekonfigurieren, abhängig von dem Produkt, was sie produzieren. Eine große Anzahl von Möglichkeiten entsteht da und es ist dem Arbeiter nicht so leicht möglich, ein Problem zu beheben ohne jede Assistenz. Das APSIS-System kennt den individuellen Benutzer, den Mitarbeiter, der da steht. Es kennt das Problem, was aufgetreten ist. Es weiß über den Zustand der Maschine und gibt mir dann genau die Informationen, die ich benötige, um dieses Problem zu beheben. Das ist das eine große Ziel von APSIS, die Assistenz beim Problemlösen, um die Produktionskennzahlen zu erreichen. Das zweite große Ziel von APSIS ist lang- und mittelfristiger Wissensaufbau. Meine Mitarbeiter müssen ja auch weitergebildet werden, sie müssen neue Dinge lernen. Und APSIS unterstützt genauso. Es gibt wieder eine Reihe von Diensten, die mich als individuellen Benutzer kennen, die wissen, wo ich mich hinentwickle und genau angepasst an mich bekomme ich die Informationen, die ich benötige, um mich weiterzuentwickeln.
die wir uns vor 6 Jahren gestellt hatten, forschungsmäßig nur noch mal im Grundsatz skizzieren. Wir nutzen Daten aus Maschinen in Echtzeit, um eine Situation, die aufgrund beispielsweise von wechselnden Maschinenzuständen, denn für eine Repair-Situation, für eine Maintenance-Situation entsteht, wir erzeugen in dem Augenblick, wo von der Maschine uns aus gesagt wird, die Maschine wird aktiv, nicht der Mensch wird aktiv, wenn die Maschine uns sagt, hier gibt es Handlungsbedarf, hier muss mir jemand helfen, dann wird in diesem Augenblick on the fly ein Lerninhalt aggregiert, der antwortet auf die Situation, die die Maschine erzeugt. Das ist der eine Teil. Und gleichzeitig wird damit, nutzen wir dieselbe Technologie, um an der Maschine auch Lernen zu unterstützen, indem genau mit der gleichen Logik, aber halt mit einem anderen pädagogischen Ansatz sozusagen geübt wird, was an der Maschine beim nächsten Mal dann halt eben anders gemacht werden kann. Gleiche Logik, gleiche Technologie, aber anderer Hintergrund und andere Zielstellung. Und das alles vor dem Hintergrund der Frage, wer steht vor mir? Wie kann ich das, was an Inhalten, an Aufgaben, die gestellt werden, denn so individualisieren, dass es jedem Einzelnen am Ende des Tages wirklich behilflich ist. Das bringt mich zu der Frage, was wir dort KI-mäßig halt eben wirklich tun. Also wenn wir diese Daten aggregieren aus einer vernetzten Welt und wenn wir die in solche autonome Logiken hineinschieben, was geschieht dort genau und was machen wir denn eigentlich damit? Dazu muss ich zumindest eine kleine Schleife drehen, um so ein paar grundsätzliche Sachen zur künstlichen Intelligenz zu sagen. Ich glaube, Sie können sich vorstellen, derzeit erlebt ja das Thema Künstliche Intelligenz und mit Begrifflichkeiten wie maschinelles Lernen und Deep Learning gerade wieder einen immensen Aufschwung. Und der, wie soll ich sagen, der Hype, der um das Thema derzeit gemacht wird, führt zu den skurrilsten Vorstellungen bei den Menschen, was denn KI eigentlich ist und was KI eigentlich machen kann oder was sie auch vielleicht besser nicht tun sollte. Und die Ängste, die da auch mit einhergehen, sind teilweise wirklich erheblich. Ich will deswegen erstmal ein paar grundsätzliche Sätze sagen, wie wir als deutsches Forschungszentrum auf das Thema Künstliche Intelligenz schauen und was unser Verständnis ist und komme dann nochmal auf dieses Beispiel zurück, um aufzuzeigen, wie wir KI für Lernen an dieser Stelle denn einsetzen. Es gibt in der Künstlichen Intelligenz 2 grundsätzlich unterschiedliche Ansätze, die sich subsumieren lassen, einmal unter dem Begriff der sogenannten starken und einmal unter dem Begriff der sogenannten schwachen Intelligenz, KI, Entschuldigung. Die starke KI geht davon aus, dass sie so etwas haben wie eine Art von Homunculus. Das heißt also eine Person, einen Computer, der quasi menschähnlich ist und der alle Elemente, die ein Mensch auch hat, in sich vereint. Warner Bros. Trägt unglaublich dazu bei, dass dieses Bild von KI sich immer wieder in den Köpfen der Menschen festsetzt. Und die sind dann teilweise auch noch so hübsch, dass die Männer sich immer in die Frauen verlieben. Die sind aber eigentlich künstlich intelligent und nicht wirklich menschlich. Und die können irgendwie alles. Und die können auch wirklich alles besser, vom Gehen, Laufen, Rechnen bis hin zu Empathie und Emotionalität. Und hast du nicht gesehen. In Abgrenzung dazu gibt es die schwache KI und das ist der Ansatz, den das DFKI verfolgt. Das heißt, wir schauen eigentlich eher auf Anwendungsbereiche und Sie sehen hier ausgewählt in diesen blauen Bubbles solche verschiedenen Anwendungsfelder und versuchen für diese Anwendungsfelder eben entsprechende Methoden der KI anzuwenden, um dort nutzwertig entsprechend auch Innovationstechnologien zu aggregieren. Wir versuchen beispielsweise Emotionalität zu messen und uns die Frage zu stellen, wie messen wir Emotionalität, was ist das? Und wie können wir einem Computer beibringen, mit Emotionalität umzugehen und damit vielleicht auch quasi empathisch auf einen Menschen zu reagieren. Wir versuchen, einem Roboter Laufen beizubringen, aber das hat eben nicht nur das Laufen, das heißt keine KI, sondern dass er das autonom machen kann. Dass er von selbst versucht, seinen Laufstil zu optimieren, wenn Sie daran denken, dass Roboter beispielsweise in unwegsamen Geländen gerne eingesetzt werden, wo wir als Menschen nicht hinkommen, ist es schwierig, dem zu helfen, wenn er denn umgefallen ist. Dann muss er von alleine am besten halt eben aufstehen können. Mein Lab ist in dem Bereich unten links unterwegs, also wie Computer am Ende des Tages als intelligente Assistenten Menschen helfen können, wie wir versuchen dort etwas zu finden, um Bildung und Qualifizierung denn zu unterstützen. Wir nutzen aber aus den 18 Forschungsbereichen, die das DFKI insgesamt hat, aus allen KI-Bereichen, augmentierte Realität, Robotik etc., überall KI-Technologien, um die dann in Bildung und Qualifizierung auch einfließen zu lassen. Es gibt bezogen auf die KI nach meinem Dafürhalten oder nach unserem Dafürhalten ein substanzielles Missverständnis. Wir sind gar nicht so glücklich, dass KI immer mit künstlicher Intelligenz übersetzt wird. Weil als der Begriff 1956 in Dartmouth das erste Mal geprägt worden ist als Artificial Intelligence, hat man dann halt eben aus dem Intelligence-Begriff aus den USA den deutschen Intelligenzbegriff gemacht. Und seitdem versuchen wir immer wieder zu erklären, dass wir nicht wirklich Intelligenz nachbilden. Ja, Intelligence im Amerikanischen meint Daten und meint Nachrichten. Die CIA ist nicht die zentrale Intelligenzagentur der USA. Es ist die Nachrichten, ist der Nachrichtendienst der USA. Bitte? Kann man darüber diskutieren, meinen Sie? Naja, wie auch immer. Also ich will nur sagen, die Vorstellung, die mit KI einhergeht, dass dort ein übermenschlicher, intelligenter, was auch immer entsteht, dem möchten wir dezidiert vorbauen und dem möchten wir auch dezidiert entgegentreten. Das ist zumindest nicht unsere Auffassung, die wir von KI haben. Nichtsdestotrotz sind die Erfolge, die die KI in den letzten Jahren gehabt hat, bemerkenswert, wirklich sehr bemerkenswert. Wir haben uns schon längst daran gewöhnt, dass künstliche Intelligenz im Bereich von kognitiven Elementen besser ist als wir Menschen. Ja, denken Sie daran, als wir das erste Mal im Backgammon den Menschen geschlagen haben, als wir das erste Mal im Schachspielen den Menschen geschlagen haben. Und gerade in den letzten Jahren erleben wir nochmal eine deutliche Steigerung von KI-Elementen. Wenn Sie schauen, dass wir im Go, ein Spiel, wo es ja sehr viel um Taktik etc. geht, das lange Zeit nicht vorstellbar gewesen ist, dass eine KI dort gegen einen Menschen gewinnen könnte. Das ist 2016 zum ersten Mal gelungen und in diesem Jahr haben wir sogar beim Pokern gewonnen gegen Menschen. Also das heißt, die Interpretation von Blöffen kann in der Zwischenzeit durch eine KI in der Tat gemacht werden. Was ist in den letzten zwei Jahren passiert, dass wir gerade dort derzeit so einen erheblichen Anwuchs haben? Das ist relativ einfach zu begründen. Wir haben heute Prozessoren und die sind in den letzten Jahren halt eben auf den Markt gekommen, die von ihrer Rechenkapazität her so schnell sind, dass sie nicht mehr wie vor 10 Jahren noch 3 Tage warten müssen, bis eine KI zum Ergebnis kommt, sondern dass sie KI in Echtzeit erleben können. Nicht, weil die wirklich intelligent ist, weil die schnell ist, weil sie in der Lage ist, mit extremer Geschwindigkeit Rechenoperationen denn durchzuführen und dies auch in der Tat umzusetzen. Wir haben in der künstlichen Intelligenz gewisse paradoxe Situationen. Diese beziehen sich vor allem darauf, dass Dinge, die für uns leicht sind, einen Witz zu machen, jemanden zu trösten, jemanden zu verstehen, für eine KI extrem schwierig ist. Und andere Dinge, die für uns extrem schwierig sind, also werden Sie Schachweltmeister, macht eine KI nach 3 Tagen Training fast von selbst. Das heißt, wir haben da sehr unterschiedliche Areale und ich kann immer wieder nur sagen, dieser einfache Transfer, das ist menschähnlich, das sind wir weit davon entfernt, so etwas wirklich zu erleben. Wir sind als deutsches Forschungszentrum in diesem Jahr gerade zum 6. Mal Fußballweltmeister geworden mit den kleinen Naos. Sie kennen diese kleinen Naos möglicherweise, jetzt vielleicht nicht von uns, aber die sind echt knuffig, kann ich Ihnen sagen, wenn die Nationalmannschaft-Trikots da anhaben und da eben über den Platz rennen. Warum machen wir das seit vielen Jahren? Weil das ist ein Riesenaufwand, die zu pflegen, die zu programmieren und die halt eben auch weiterzuentwickeln, weil wir in diesem Spiel mit den kleinen Robotern im Prinzip verschiedenste Elemente der schwachen KI wiederfinden. Ja, die müssen versuchen, im Team zu spielen, die müssen gleichzeitig Mustererkennung betreiben, die müssen planerig vorgehen und den nächsten Schritt überlegen, sie müssen Rollen lernen. Das ist eines der größten Probleme, dem Torwart beizubringen, dass er Torwart ist. Und nicht, wenn er den Ball hat, dass er den Ball nimmt, auf das gegnerische Tor losrennt, also losrennen ist bitte, ja, und versucht, ein Tor zu schießen. Es ist wirklich wahr, also wir kämpfen dort mit völlig basalen Problemen. Das ist aber auch, was halt eben sehr viel Spaß macht, mit denen umzugehen. Die geben total selten ab, sind sehr egoistisch, lieben es, extrem Tore zu schießen. Und sie glauben gar nicht, wie lange wir schon versuchen, denen Doppelpass und Abseitsfalle beizubringen. Ist nicht nur für uns Menschen an manchen Stellen kompliziert. Aber die Aufgabe, die wir uns dort gestellt hatten, war dort sozusagen zu explorieren und herauszufinden, wie wir mit den verschiedenen Elementen einer schwachen KI diese durchaus in ein System inkorporieren können, aber nicht mit dem Ziel, menschähnlich zu sein, sondern halt eben mit dem Ziel, überhaupt mal erfahren zu können, wie das Ganze geht. Und wenn Sie insgesamt das im Vergleich sehen, sozusagen die unterschiedlichen Dimensionen der Intelligenz, dann stellen wir halt eben fest, dass wir natürlich als Menschen, was Emotionalität angeht, was soziale Elemente etc. angehen, weit über dem sind, was KI heute kann. Gleichwohl wir feststellen müssen, dass im Bereich kognitiver Intelligenz, die uns, wenn sie gut trainiert sind, um Längen überlegen sind und auch sehr gut in der Lage sind, dies zu tun. Wo wir die besten Fortschritte im Übrigen gemacht haben in den letzten Jahren, ist im Bereich der Sensomotorik, also was Bewegungsabläufe angeht, da passiert in der Tat sehr viel. Methodisch schauen wir heute bei der KI auf vier unterschiedliche Phasen, die wir in den letzten 30 Jahren durchlaufen haben, die für dann wiederum die Softwareentwicklung und in den Anwendungsfeldern von hohem Interesse sind. Und das, was für uns im Bereich der Bildung und der Qualifizierung von besonderem Interesse sind, ist die Phase 2 und ist die Phase 3. Das heißt, auf der einen Seite das, was wir als sogenannte maschinelle Wissensverarbeitung auf der Basis sogenannter Wissensbasen bezeichnen. Und der zweite große Block ist alles, was mit maschinellem Lernen zu tun hat. Was damit gemeint ist und was wir im Qualifizierungsbereich damit machen, kennen Sie teilweise von den Schlagwörtern zumindest her. Der obere Bereich ist das, was wir auf der Basis sogenannter wissensbasierter Expertensysteme in der KI machen. Die Idee, die dahinter liegt, um das auf einen Satz zu reduzieren, ist eigentlich eine sehr einfache. Wir fragen Experten, wenn es eine pädagogische Situation gibt, wo ein Lernender irgendetwas zu vermitteln bekommt, was würde er denn tun? Was wäre der nächste Lernschritt? Was würde er, wenn die Antwort auf die Frage A so und so ist, was würde er denn für ein Feedback geben, etc.? Wir versuchen sozusagen, den Pädagogen ins Gehirn zu schauen, in den Kopf zu schauen und fragen die einfach ab, was macht ihr, wenn die Situation so ist, so ist, so ist, wie würdet ihr denn reagieren? Und je mehr Leute sie fragen, desto größer wird die Wissensbasis. Wenn sie versuchen zu identifizieren, wie die Ausgangssituation im Lernkontext ist, dann können sie in diese Wissensbasis hineingreifen und sozusagen schauen, was würde ein Experte an der Stelle denn eigentlich tun? Versuchen das dann wiederum in der Technologie zum Einsatz zu bringen. Das ist der eine Ansatz, den wir fahren. Das ist das, was wir als sogenanntes klassisches, expertenbasiertes Wissenssystem bezeichnen, hat eine ganz lange Tradition in der künstlichen Intelligenz, was Lernen und Qualifizierung angeht, unterstützt beim Problemlösen, unterstützt bei der Auswahl relevanter Inhalte und erzeugt dort sehr bemerkenswerte Effekte in der Zwischenzeit, wie man auf diesen Expertenbasen eben gewisse Anpassungseffekte durch KI ermöglichen kann. Ich hatte eben gesagt, wir nutzen KI etwa an solchen Maschinen, um dann die Hilfestellung zu individualisieren. Da basieren wir genau beispielsweise auf solchen Expertensystemen. Also wir haben dann die Meister gefragt, wenn die Situation in der Repair-Frage so und so ist, was würde man denn dann an einer Maschine tun? Und dann wird das in die Wissensbasis eingepflegt und die Maschine bedient sich quasi, wenn die Situation so ist und das identifiziert ist, aus der Wissensbasis und gibt Vorschläge an den Lerner, was er denn eigentlich tun soll. Die zweite Perspektive ist der untere Bereich, dass wir nicht auf den Experten schauen, sondern dass wir auf den Lernenden schauen. Und dem Lernenden Aufgaben geben und schauen, was er mit der Lernumgebung macht und in welcher Art und Weise er sich durch eine Lernumgebung denn hindurch bewegt. Da ist es in Deutschland so, dass uns leider manchmal, weil wir da, wenn wir dort vernünftig Muster versuchen zu identifizieren, da brauchen sie riesen Datenmengen, um das zu machen. Da fehlen uns in Deutschland oftmals die Nutzergruppen dazu, ganz offen gesagt, um das zu tun. Da machen wir in der Tat sehr viel Forschung in China. An der Distance Education School der Shanghai Shaotong, wo ich bin, haben wir alleine 35.000 Online-Studenten, die alle nur mit Lerntechnologien arbeiten. Und Sie können sich vorstellen, wenn die ihr gesamtes Studium halt eben online machen, was da für Massendaten halt eben in der Tat wirklich entstehen und was wir dort für Möglichkeiten haben, stochastisch nach Mustern von Lernpfaden etc. denn halt eben zu schauen. Diese beiden Perspektiven fließen sozusagen zusammen und wie sieht sowas heute dann auf dem Shopfloor aus? Also wenn Sie jetzt an dieser Maschine stehen, was Sie gerade eben gesehen haben, Sie sind jetzt sozusagen ein Lernender, die Maschine fängt Ihnen an zu sagen, mach was mit mir und hilf mir. Wie sieht sowas denn heute dann in der Realität quasi aus? Das ist jetzt hier ein Element aus unserer Learning Factory, wo wir das explorieren. Die Maschine sagt mir quasi über die Datenbrille jetzt, hilf mir, gibt eine Instruktion, was zu tun ist. Sie fangen an zu agieren und es wird in Echtzeit gemessen. Sie sehen das, wenn das grün ist, machen Sie das richtig. Wenn es rot ist, fangen Sie an, Fehler zu machen und gibt Ihnen quasi in Echtzeit Hinweise in der Interaktion direkt mit der Maschine gemessen und mit der KI im Hintergrund, was denn genau zu tun ist. Wenn Sie diese Brille aufziehen, werden die Hinweise, die Sie bekommen, alle individualisiert sein. Das heißt, im schlimmsten Fall oder im besten Fall bekommt gibt jeder von Ihnen unterschiedliche Hilfestellungen bei dem, was hier ganz konkret in der Sache zu tun ist. Das ist aus unserer Perspektive ein herausragender Quantensprung, der dort möglich geworden ist, in Echtzeit mit diesen Maschinendaten zu arbeiten, diese zu verarbeiten und gleichzeitig dann zu schauen, wie kann ich lernen und wie kann ich Assistenz denn in der Sache unterstützen. Ich habe Ihnen noch ein letztes Beispiel mitgebracht, wo es dann um Massendatenanalysen geht. Ich habe eben von China gesprochen. Dort läuft derzeit ein Forschungsprojekt, das wir gemeinsam mit meinem geschätzten Kollegen Rui Minchen dort machen. Dort geht es in der Tat um den Einsatz von KI-Methoden mit Blick auf Generierung von Massendaten und deren stochastische Analyse hinsichtlich der Frage, wie wir Emotionen und menschliches Verhalten in einem Klassenraum messen können und wie wir es denn dann hinbekommen, dass der Lerninhalt, den ein Schüler erhält, an den emotionalen und den Verhaltenszustand eines Kindes sich anpasst. Und zwar das halt eben auch in Echtzeit. Und das, was Sie hier sehen, ist ein Projekt, das im North District von Shanghai läuft, mit etwa 100 Schulen. Würden Sie in Deutschland nicht machen können, ist mit Blick auf Datenschutz und Personalrat unvorstellbar, und mit Eltern etc. Und die Idee ist im Prinzip sehr einfach. Sie haben in einem Raum wie hier, haben Sie oben links, oben rechts zwei Kameras. Und die Kamera ist sozusagen der Sensor, der Ihnen allen ins Gesicht schaut und der dann halt eben mal schaut, von der Sensorikseite aus, was zeigen Sie für unterschiedliche Verhaltensweisen, was zeigen Sie für Gemütsbewegungen. Da gibt es einfache Sachen wie das Aufstehen beispielsweise, was relativ einfach zu detektieren ist. Was schon sehr viel schwieriger ist, ist die Frage der Aufmerksamkeit. Also in Echtzeit zu schauen, wann ist ein Kind im Unterricht in Abhängigkeit von der Interaktion auch mit dem Lehrer, der Lehrerin, wann ist ein Kind aufmerksam, wann ist es gelangweilt, wann ist es neugierig etc. Wir sagen das immer alle so schnell, ja, dann wird ja die KI erkennen, wann ich gelangweilt bin. So trivial ist es halt nur leider oder glücklicherweise denn halt nun wahrlich nicht. Wir machen aber auch solche Dinge wie Sleep Detection, was in China ein durchaus gängiges, kulturelles, akzeptiertes Phänomen ist, dass Kinder sich mal kurz auf den Tisch legen und schlafen. Und wir versuchen dann, und das ist die Idee, diese Daten in Echtzeit zu interpretieren, sie aufzunehmen über Sensoren, und das sind die Kameras unserer Sensoren, ja, im Klassenraum, und versuchen dann abzuleiten, was heißt das für Anpassungen, wenn die Kiddies dann auf ihren Tablets Lerninhalte präsentiert bekommen. Und wenn ein Kind gelangweilt ist, und das ist der Schritt, an dem wir gerade forschen, dann muss der Inhalt eben game-based sein. Und wenn ein Kind aufmerksam ist, oder wenn es ängstlich ist, muss es vielleicht eine ganz andere methodische Interaktion bekommen, bis hin zu, dass der Lehrer vielleicht in die Interaktion hineingehen kann. Wir können nicht alles über Technologien machen. Wir analysieren im Übrigen auch den Lehrenden, Sprechgeschwindigkeit, Verhalten und die Frage, wie denn eigentlich dann der Effekt auf die Schülerinnen und Schüler sich auswirkt. Und in der Tat, hier liegen im Hintergrund sogenannte tiefe neuronale Netze dran, also Deep Learning Aspekte aus dem Bereich des maschinellen Lernens, wo wir genau schauen mit stochastischen Verfahren, wie ist das, welche Emotionszustände, welches Verhalten zeigt ein Kind und wie können wir damit umgehen. Da gibt es eine ganze Reihe von Herausforderungen, wann ist eine Hand gehoben, wann ist die gehoben, ist das so, ist das so, ist das so oder wie interpretieren wir das, wie sieht es aus, wenn ein Kind aufmerksam ist etc. Ich hatte das eben schon angesprochen. Wir haben alleine drei Jahre jetzt dafür gebraucht, nur diese erste Phase der Daten, sozusagen sensorenbasierten Ebene, diese in den Griff zu bekommen und die maschinellen Lernverfahren in den Griff zu bekommen. Jetzt kommt die nächste Phase, nachdem wir verstehen, wie die Kinder sind, wie bringen wir die Lerninhalte dazu, zu adaptieren an die Situation. Das ist das, was jetzt gerade als nächstes passiert. Wir machen das in Berlin mit einem internationalen Lab, mit unterschiedlichen Partnern, das wir gerade aufgebaut haben. Es hat mich wirklich in diesem Jahr im Management-Retreat des Direktoriums des Deutschen Forschungszentrums zu Tränen gerührt. Nach 30 Jahren Deutschem Forschungszentrum hat das DFKI entschieden, mit Eigenmitteln den Bereich Bildung auszubauen. Das ist sensationell, kann ich Ihnen sagen. Kollege Grömger war ja lange bei Fraunhofer, der weiß, was es heißt, wenn ein Forschungsinstitut sagt, aus Eigenmitteln und nicht aus Drittmitteln investieren wir in einen solchen Bereich hinein. Das heißt, hier wird sehr viel Potenzial forschungsmäßig gesehen, aber auch für die Praxis gesehen. Wenn Sie daran interessiert sind, können wir da gerne nochmal drüber reden und nachdenken gemeinsam. Es geht eben darum, die neuen KI-Methoden dort in Qualifizierung und Bildung zu integrieren. Das war der Überblick und der Einblick, den ich Ihnen mitbringen wollte. Ach so, noch ein letzter Satz zu China, was Sie nicht auf den Folien sehen. Wir schauen auch, das war eine Anfrage auch aus der, nicht nur aus der Politik, sondern auch forschungsmäßig interessant, wenn die Kinder nach Hause kommen, wissen die Eltern, wie die Kiddies morgens im Schulunterricht gewesen sind, aufgrund der Echtzeitanalyse. Die Schulleitung weiß, wie die Interaktion der Lehrenden mit den Schülern gewesen ist. Und die Lehrer bekommen natürlich einen Überblick darüber, wie sie denn mit ihren Lerneffekten und mit ihren Unterrichtsmethoden bei den Kindern gewirkt haben. Also es geht nicht nur in der einen Richtung um die Adaption von Lerninhalten an diese Verhaltens- und Emotionalitätszustände, es geht auch um darüberliegende Ebenen, um auch dort Hilfestellungen zu geben, die Dinge zu optimieren. Ich weiß, wir können jetzt trefflich darüber diskutieren, was haben die für ein Bildungsverständnis etc. pp. Alles fein kann man wirklich gut tun und sollte man auch tun. Wir sind jetzt erstmal froh gewesen, ganz offen gesagt, dass wir diesen ersten Schritt gehen konnten, um überhaupt mal von der Technologieseite eine Situation zu erzeugen, wie die, die wir dort vorgefunden haben. Das war's. Ich hoffe, es gab Ihnen den ein oder anderen Impuls zum Nachdenken, zum Weiterdenken, zum Mitdenken. Ich freue mich, wenn Sie Fragen haben. Ansonsten freue ich mich auch mit Ihnen auf die Kaffeepause. Dankeschön.